Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
Donald Trump hält mit seinen Zollplänen die Welt in Atem, aber führen die Zölle wirklich zu mehr Inflation, was viele ja sagen, oder droht genau das Gegenteil, dass also die Preise fallen, und könnte all das am Ende sogar zu einer weltweiten Wirtschaftskrise führen? Darüber und über weitere mögliche Gefahren der Trumpschen Politik reden wir heute, und damit willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr bei uns seid. Raimund, lass uns in dieser sehr spannenden Woche mal mit dem Inflationsthema starten. Also, wenn auf ein Produkt, sagen wir jetzt mal ein Auto, das ja natürlich für uns in Deutschland sehr interessant ist, ein Zoll eingeführt wird, so, dann wird das Auto teurer. So, und wenn nicht nur Autos, sondern zusätzlich noch ganz viele andere Waren aus dem Ausland teurer werden, dann steigt damit auch die Inflation. So zumindest das Argument von vielen Ökonomen, die da drauf schauen und sagen, das ist eine reale Gefahr. Erscheint ja erstmal plausibel, oder?
Naja, beim ersten Mal hinhören, ja, es klingt ja auch so einfach. Aber Etienne, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es gar nicht so einfach, denn die Ökonomen, die das immer wieder propagieren, fast habe ich schon den Eindruck, das ist eine Art Narrativ, das hier verbreitet wird, die vergessen, dass ja auch es Leute gibt, die die Autos kaufen sollen. Diese Ökonomen gehen davon aus, ja, die Leute, die werden die höheren Preise einfach auch bezahlen. Und dann kommt es schon zur Inflation, weil die Preise steigen. Aber ist das denn realistisch, dass die Leute zahlen? Naja, wenn sie gleichzeitig mehr Geld kriegen würden, vielleicht ja, aber wenn dem nicht so ist, und in dem Fall kriegen die Amerikaner ja nicht mehr Geld, dann werden viele von denen nicht bereit sein, die höheren Preise zu zahlen. Das heißt, die Nachfrage nach Autos und diesen anderen Waren, die geht dann eben zurück.
Okay, also wenn es teurer wird, führt es aber zu weniger Nachfrage, dadurch also keine Inflation in dem Sinne, weil dazu müssen ja quasi beide Parteien mitspielen. Welche Folgen hat das?
Naja, die Verkäufer geraten jetzt erstmal in die Bredouille, denn sie haben höhere Kosten, ganz klar durch die Zölle, setzen aber gleichzeitig weniger ab. Folglich müssen sie Zugeständnisse machen beim Preis und einen Teil der höheren Kosten selbst tragen, um irgendwie im Geschäft zu bleiben. Das wiederum führt dann zu Verdienstausfällen bei ihnen, also bei diesen Unternehmen. Und womöglich müssen sie Leute entlassen, wenn die Nachfrage schrumpft. Die Entlassenen aber, die halten dann erst recht ihr Geld zusammen und geben noch weniger aus. Das heißt, die Nachfrage könnte weiter schrumpfen insgesamt und so weiter und so weiter. Es kann im Extremfall sogar zu einer richtigen Spirale nach unten kommen. Auf jeden Fall ist es kein Umfeld, in dem die Preise nachhaltig steigen können, was ja die Voraussetzung wäre für Inflation.
Und da sind wir bei dem Punkt, dass Trump damit quasi den eigenen Wählern schaden könnte. Also warum reden dann alle von Inflation, Raimund? Sogar Notenbanker haben das ja getan.
Ja, das wundert mich auch, gerade eben auch was die Notenbanker betrifft. Denn auf die kommt es in so einem Fall besonders an. Tatsächlich haben aber einige amerikanische Notenbanker gesagt, dass sie eventuell die Zinsen anheben müssen, wenn Trump seine Zölle einführt. Das wäre aber das Schlimmste, was sie machen könnten, die Zinsen zu erhöhen. Denn damit würden sie das Problem noch verschärfen. Denn wenn die Wirtschaft schrumpft, ist das Gegenteil von steigenden Zinsen angebracht, nämlich fallende Zinsen.
Ja, aber kann es nicht sein, dass die Wirtschaft schrumpft oder stagniert und die Preise trotzdem steigen? Also auch dieses Szenario wird ja diskutiert, nennt man ja Stagflation.
Ja, in dem Fall sehe ich das aber überhaupt nicht. Denn damit die Preise steigen können, muss mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt werden. So war das ja auch bei uns nach der Corona-Krise der Fall. Da lief die Wirtschaft auch nicht rund, aber die Preise, die sind trotzdem gestiegen, weil eben genug Geld in Umlauf war. Das heißt, die Leute, die hatten das Geld, um auch die höheren Preise zu bezahlen. Nur so kann Inflation entstehen. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn die Geldmengen, wie in den letzten Jahren das der Fall war, nicht weiter steigen, dann kann es auch keine Inflation geben. So einfach ist das. Und die Finanzmärkte, die sehen das übrigens derzeit, denke ich, auch so.
Die sehen ja einiges meistens schon, teilweise parallel oder auch im Vorfeld. Aber woran erkennst du das?
Naja, das erkennt man ganz gut an der Zinsentwicklung, vor allen Dingen am amerikanischen Anleihemarkt. Dort würden die Zinsen steigen, wenn die Märkte mehr Inflation erwarten würden. Das tun sie aber nicht, sondern sie sind in den letzten Wochen sogar deutlich gefallen. Das heißt, hier wird überhaupt keine Inflation eingepreist, sondern allenfalls ein Wirtschaftsabschwung ohne Inflation. Denn in einer Stagflation, über die ja auch so viele reden, also einer stagnierenden Wirtschaft mit steigender Inflation, in so einem Fall würden auch die Zinsen steigen. Das haben wir ja erlebt in den letzten Jahren, als es bei uns zu einer Stagflation kam in Deutschland.
Wir versuchen es immer einfach zu machen, Raimund, vielleicht an der Stelle nochmal kurz. Warum würden die Zinsen steigen, wenn die Märkte mehr Inflation erwarten am Anleihemarkt?
Ja, weil der Zins, auch gerade der langfristige Zins, und hier geht es ja am Anleihemarkt um so Laufzeiten von 10 Jahren, die ja dann auch wiederum Rückwirkungen haben auf die Bauzinsen zum Beispiel, auf alle Zinsen für langfristige Kredite und für langfristige Anlagen. Weil wenn jemand Geld verleiht, will er auch einen Ausgleich für Inflation haben. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil des Zinses. Und wenn die Inflation steigt, und sei es nur die Inflationserwartung, dann wird auch mehr Zins verlangt. Und so kommt es dann eben zu steigenden Zinsen.
Gab es das denn überhaupt mal? Also dass Zölle Inflation entfacht haben? Als letztes großes Beispiel für Stagflation wird ja immer die Ölkrise in den 70ern genannt.
Genau, das waren aber damals keine Zölle und Gegenzölle, die da verhängt wurden und die Inflation angetrieben haben. Das waren die von den Ölförderländern verordneten Preissprünge beim Rohöl. Und da reden wir nicht über, sagen wir, 20% oder 25% plus wie bei den Zöllen. Da reden wir von 100% oder 200%, um die Ölpreise damals stiegen. Eine Inflation durch Zölle, die hat es in den letzten 100 Jahren überhaupt nicht gegeben. Im Gegenteil, der letzte große Zollkrieg, der war Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und der war dann auch Mitauslöser der Weltwirtschaftskrise. Und jetzt kommt's. Das Interessante ist ja gerade, dass im Zuge dieser Krise die Preise nicht gestiegen sind, sondern sie sind gefallen. Hier waren die Zölle also Auslöser fürs Gegenteil von Inflation, nämlich für Deflation.
Ja, ist sowas wieder wahrscheinlich?
Ich hoffe erstmal nicht. Ich hoffe ja immer noch, dass Trump irgendwann sagt, Hedge, ich wollte euch nur drohen, damit ihr gute Deals machen könnt, aber damit er gute Deals machen kann. Aber wenn er das nicht tut, wenn er das tatsächlich bis zum Ende durchzieht und wenn die anderen sich das dann nicht gefallen lassen, was zu erwarten ist und mit Gegenzöllen antworten, dann haben wir zumindest die Voraussetzungen für eine handfeste weltweite Wirtschaftskrise.
Ja, und das ist natürlich die Frage. Und ich meine, das ist ja auch ein Szenario, vor dem viele Angst haben, aber es wird noch gar nicht so richtig hochgeworfen. Aber lass uns mal drüber reden. Wird die dann so verheerend sein, wie das damals der Fall war? Also riesige Arbeitslosenzahlen, Suppenküchen, große Unruhen in der Bevölkerung. Ich meine, manche Historiker sagen ja auch, dass in dieser Zeit der Grundstein gelegt wurde für den Zweiten Weltkrieg.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Also solche Dimensionen wie damals in den 30er Jahren sehe ich zurzeit nicht. Zumal es ja noch einen großen Unterschied gibt zu damals.
In welchen denn?
Das sind die Notenbanken. Die haben nämlich jetzt ein ganz anderes Instrumentarium zur Verfügung als damals. Damals konnten oder vielleicht wollten sie auch gar nicht gegensteuern. Möglicherweise, weil sie auch die Folgen nicht so abgesehen haben. Aber inzwischen haben auch die Notenbank gelernt. Und diesmal erwarte ich deshalb, dass wenn es kracht, dass dann die Notenbanken wieder die Geldschleusen weit, weit öffnen werden, so wie sie es ja in der Finanzkrise und in der Corona-Krise getan haben. Also die große Depression wie damals, die dürfte es nicht geben, selbst wenn Trump uneinsichtig bleibt. Aber einen Wirtschaftsabschwung schon, der stünde dann möglicherweise vor der Tür.
Vielleicht auch hier nochmal erklärt, Raimund, also wenn du sagst, Notenbanken öffnen die Geldschleusen wie bei Corona, was genau haben die damals gemacht und warum hat das verhindert?
Ja, die haben die Krise quasi in Geld ertränkt. Wir haben ja gesagt, dann, wenn alle Leute Geld zur Verfügung haben, dann geben sie es auch aus. Und dann kann man natürlich auch so eine Krise beheben, beziehungsweise gar nicht erst weiter sich fortsetzen lassen, weil die Menschen dann Geld haben. Und wenn sie Geld haben, dieses Geld ausgeben. Und dann wird die Wirtschaft wieder angekurbelt. Ist auch relativ einfach eigentlich.
Aber wie werden die Geldschleusen geöffnet? Also wie kriegen die Leute das Geld?
Ja, das da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Auch darüber haben wir ja in Zeiten der Corona-Krise einige Folgen gemacht. Also man kann zum Beispiel, wichtig ist vor allen Dingen, dass die Notenbanken das Geld machen. Also wenn nur die Regierungen oder die Staaten Geld machen, indem sie neue Schulden aufnehmen, hat das nicht so eine gute Wirkung, weil der Staat damit als Kreditnehmer ja auch durchaus andere Kreditnehmer verdrängt. Und dann steigen die Zinsen. Das haben wir jetzt zum Beispiel gesehen, als die Zinsen anstiegen, als Schwarz-Rot-Grün diesen Schuldenwumms, den Doppelten verkündet hatten.
Schuldenpaket,
klar,
ja.
Richtig, das ist eine Möglichkeit. Dann wird aber auch durch die steigenden Zinsen, wenn dann andere verdrängt. Also die Notenbanken, die müssen tatsächlich auf der anderen Seite auch aktiv werden, zum Beispiel indem sie, und das haben sie ja in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten ausgiebig gemacht, indem sie dann diese Anleihen, die die Staaten ausgeben, indem sie diese kaufen. Und in dem Moment, wo sie diese Anleihen kaufen, machen die Notenbanken Geld.
Trumps Argument ist ja immer, dass die anderen viel höhere Zölle verlangen als die USA und dass eben die Vereinigten Staaten dadurch benachteiligt würden. Und in Teilen hat er ja sogar recht, oder?
Richtig, vom Prinzip her hat er sogar recht, denn viele Länder haben tatsächlich ihrerseits höhere Zölle für amerikanische Waren als umgekehrt. Aber zum einen gleichen das die USA auch locker aus, indem sie aufgrund ihrer Dominanz auf anderen Gebieten eben das große Geld machen. Wissen wir ja zum Beispiel in der Tech-Industrie, Amazon, Apple und alle anderen lassen grüßen und Google. Na, zum anderen wäre das ja allenfalls ein Anlass, um mit den anderen Ländern einfach mal ordentlich ins Gespräch zu kommen, zu verhandeln. Und da ließe sich dann sicherlich auch einen Weg finden zu gleich hohen Zöllen und auch zu fairen Bedingungen für alle Seiten.
Und da gab es noch eine andere interessante Diskussion, nachdem er was gesagt hatte. Da ging es nämlich darum, er sagte, die Europäer hätten ja nicht nur die höheren Zölle, sondern auch noch, Achtung, die Mehrwertsteuer, die käme ja noch oben drauf. Und auch das sei ungerecht, denn dazu, da sagen die Ökonomen alle, das ist aber totaler Käse, was er da sagt, denn die Mehrwertsteuer benachteiligt ja nicht die Amis, weil die müssen ja alle zahlen, also auch wir Europäer. Wie ist das einzuschätzen?
Also natürlich haben die Ökonomen einerseits recht, die Mehrwertsteuer zahlen auch wir Europäer. Das ist also keine besondere Benachteiligung der Amerikaner. Aber, und jetzt kommt das große Aber, auch hier denke ich, dass die Ökonomen eben nicht so offen mit allem umgehen, sofern sie es wissen und berücksichtigen, verschweigen oder dass sie diesen Aspekt nicht betrachten. Man kann das Ganze trotzdem auch noch von der anderen Seite sehen. Und dieser Aspekt, der kommt eben zu kurz. Du weißt ja, ich bin immer dafür, alle Seiten zu betrachten, um dann eben so ein richtig möglichst objektives Bild zu kriegen.
Okay, ja, finde ich gut. Also welche Seite ist es, wenn es keine Benachteiligung der Amerikaner ist?
Also es ist keine Benachteiligung, aber man kann es so sehen, dass den Amerikanern dadurch, und jetzt kommt's, ein Wettbewerbsvorteil genommen wird. Ein Vorteil, den sie ansonsten vielleicht hätten.
Okay, ja, hört Donald Trump sicherlich gerne. Also führ mal aus, welcher ist das?
Also im Wettbewerb der Länder untereinander sind Steuern ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ein Land mit niedrigen Steuern hat damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einem Land mit hohen Steuern. Und das gilt selbstverständlich auch für die Mehrwertsteuer. Und dann kommt's jetzt. Es ist ja kein Naturgesetz, dass die Produkte immer nach dem Mehrwertsteuersatz desjenigen Landes besteuert werden müssen, in dem sie verbraucht werden. Das wird zwar so praktiziert zurzeit, man nennt dies das Bestimmungslandprinzip. Das heißt, die Mehrwertsteuer wird in Deutschland auch auf ein Produkt erhoben, das in den USA hergestellt worden ist, weil es hier eben im Bestimmungsland verbraucht wird.
Was ist daran falsch?
Na, falsch ist das nicht, aber man könnte es auch andersrum machen. Zum Beispiel die Mehrwertsteuer, zumal auch die Mehrwertsteuer den Zweck hat, jeweils den Mehrwert zu besteuern, der durch die Produktion einer Ware erzielt wird. Daher kommt ja auch der Name Mehrwertsteuer.
Ja, und klingt für einige vielleicht auch etwas kompliziert. Also gib uns mal ein Beispiel.
Okay, sagen wir mal einen Schneider. Der macht einen Stoff oder aus einem Stoff im Wert von, sagen wir mal 100 Euro, einen ganzen Anzug. Der Anzug, der ist dann 1000 Euro wert. Und wenn das so ist, dann hat er damit 900 Euro Mehrwert geschaffen. 1000 minus 100. Und nur diese 900 Euro, die werden mit der bei uns üblichen Mehrwertsteuer auch besteuert. Sitzt der Schneider aber in den USA, dann hat er den Mehrwert ja nicht bei uns geschaffen, sondern eben da drüben in den USA. Man könnte also auch hergehen und die Mehrwertsteuer in den USA abführen. Denn bei uns ist ja kein Mehrwert entstanden, mal abgesehen davon, dass der Anzug von drüben nach Deutschland gebracht worden ist. Auch sowas ist theoretisch durchaus machbar, auch wenn es eben nicht so praktiziert wird. Und das nennt man dann das Ursprungslandprinzip. Das heißt, die Mehrwertsteuer, die wird in dem Land fällig und abgezogen, in dem die Ware ihren Ursprung hat.
Tja, und wo ist jetzt Donald Trump in dem Ganzen?
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Die USA haben erstmal keine einheitliche Mehrwertsteuer, das muss man vorwegschicken, sondern diese Steuer wird von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich erhoben, auch in unterschiedlicher Höhe. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass die Mehrwertsteuersätze, sofern es sie dort gibt, dass sie dort drüben niedriger sind als bei uns in Deutschland. Das heißt, das wäre ein Wettbewerbsvorteil für die Produktion in den USA. Und dieser Vorteil eben, der wird den USA genommen, wenn man auf all ihre Produkte hier unseren höheren Mehrwertsteuersatz draufrechnet. Eben Ursprungsland versus Bestimmungslandprinzip. Ich denke, auch diese Diskussion gehört dazu, wenn man vollkommene Transparenz haben möchte. Und das ist ja unser Ziel. Ohne dass ich jetzt damit sagen will, das eine ist besser als das andere. Aber man sollte es durchaus mal berücksichtigen und man sollte es wissen.
Absolut. Und da kriegen wir auch immer von euch viele Reaktionen. Deswegen ist es, glaube ich, immer gut, wenn wir die verschiedenen Aspekte hochwerfen. Lass uns noch auf einen anderen Punkt angehen, Raimund, der seit Trumps Amtsantritt besonders auffällt. Der rigorose Sparkurs, das ist ja maximal krass, was er da teilweise macht. 10.000 Entlassungen von Staatsbediensteten, Schließungen von Behörden. Das Ganze natürlich mit Elon Musk eng verbunden. Der steht an der Spitze von Doge, das Department of Government Efficiency. Er hat ja auch schon, glaube ich, so angedeutet, dass er vielleicht bald schon wieder raus ist, der Elon Musk, und sich dann doch wieder anderen Themen widmet, wird man sehen. Aber könnte dieser Sparkurs zu Wirtschaftsaufschwung führen? Also ich meine, da wird ja aus Sicht von Trump und Musk zumindest Geld eingespart.
Ja, klar wird es das. Aber erstmal noch zum Musk. Es wäre schön, wenn er da mal aufhören würde und sich wieder um seine Firmen kümmern würde, richtig. Die haben es, glaube ich, auch nötig, gerade auch Tesla ist ja zurzeit in einer schwierigen Lage, läuft nicht so gut. Aber jetzt mal zurück zu diesem möglichen Wirtschaftsabschwung, wenn gespart wird. Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass Trump damit diesen Abschwung verstärkt, denn wir haben ja vorhin gerade darüber geredet, unter welchen Umständen Menschen nicht bereit sein könnten, höhere Preise für Autos und andere Importgüter zu bezahlen. Die Entlassungen jedenfalls, die gehen ja in die Millionen, wenn man Trump und Musk folgt. Noch größer ist die Zahl derer, die vielleicht nur Angst haben, entlassen zu werden. Und all diejenigen, die dürften zu denen gehören, die ihr Geld erstmal zusammenhalten. Und das ist ein Umstand, den Trump ebenfalls nicht zu sehen scheint, möglicherweise will er ihn aber auch gar nicht sehen, weil er mit seinen Entlassungen ja hauptsächlich ideologische Ziele verfolgt. Da können solche Analysen eher stören. Ideologie gehört einfach nicht in so eine vernünftige Schublade, dass man da Analysen mitmacht. Aber sei es drum, fest steht für mich, und damit knüpfen wir auch irgendwie an unsere vorletzte Folge zur Schuldenbremse an, dass Trumps Spardiktat einfach nicht zum herrschenden Geldsystem passt, denn das ist ja darauf ausgerichtet, dass die Schulden und vor allem die Staatsschulden immer weiter wachsen müssen. Eigentlich hatte ich gedacht, dass sich Trump dessen bewusst ist und dass er deshalb die Staatsverschuldung weiter in die Höhe treiben wird. Ich bin jedenfalls mal gespannt, wie er mit seinem jetzigen Kurs fortfährt und wie weit er damit kommt.
Ja, also ich glaube, in den Umfragen steht er nicht mehr so gut da, wie er sich das, glaube ich, vorstellt. Weltweit viel Kritik an ihm. Aber klar, seine Anhänger finden es wahrscheinlich sehr gut, was er macht. Und das Ganze überlagert alles. Also wir haben ja auch bei uns bei NTV jeden Tag in den Nachrichten verschiedenste Themen, die Trump hochgeworfen hat und die alle irgendwie beschäftigen. Während in Deutschland immer noch eine Regierung gesucht wird, ne? Das ist ja auch noch ein ganz wichtiges Thema. Und die Schuldenbremse hast du gerade schon mal hochgeworfen. Union und SPD hatten das ja ganz zu Beginn ihrer Sondierung mal ganz intensiv auf einmal neu besprochen, was man da mit den Schulden vorhat. So, und da wollen wir jetzt nochmal auf eure Fragen eingehen, die ihr uns geschickt hattet. Ihr habt uns geschrieben und wir haben uns mal vier Fragen von euch nochmal rausgepickt, die wir jetzt nochmal kurz hochwerfen wollen. Also Thomas hat uns geschrieben, der kommt aus dem Schwarzwald. Schöne Grüße erstmal dahin, Thomas. Danke für deine Mail. Und er schrieb, er sei weiter für die Schuldenbremse. Sie verbiete ja nicht das Schuldenmachen per se, sondern zwinge nur dazu, das maßvoll zu machen, Ausgaben zu priorisieren. Und das sei auch nötig. Also ungezügeltes Schuldenmachen hält er für falsch. Raimund, was sagst du dazu?
Also ich freue mich erstmal, dass wir auf diese Weise ins Gespräch kommen, die Diskussionen kommen, denn ich habe ja nicht den Anspruch, immer recht zu haben, sondern ich komme gern mit euch ins Gespräch, mit dir, Thomas, und mit allen anderen. Also meine Antwort direkt jetzt dazu, zu dir, Thomas, ist: Übertreibungen in die eine wie in die andere Richtung, die bringen natürlich nichts. Da hast du völlig recht. Die Schuldenbremse war aber aus meiner Sicht der Versuch, in die Richtung nach unten zu übertreiben oder zu untertreiben. Denn die Neuverschuldung, die die Schuldenbremse erlaubt, die ist so minimal. Du hast es angesprochen, dass sie zwar erlaubt ist, aber die ist tatsächlich so minimal, dass sie nicht ausreicht, um den Bedarf des Geldsystems tatsächlich zu befriedigen, wie wir es ja in der vorletzten Folge beschrieben haben. Da gehört tatsächlich mehr Schuldenmachen dazu. Und das wiederum führt dazu, dass es in Abständen von ein paar Jahren immer wieder zu exorbitant hohen Schuldenschüben kommt, zu einzelnen. Und meine Beobachtung ist auch, dass die Abstände zwischen diesen Schüben immer kürzer werden. Wem ist aber damit gedient? Frage ich dich zurück, Thomas. Wäre also eine maßvolle, gleichmäßige Schuldenerhöhung nicht sinnvoller? So wie es übrigens fast alle Länder der Welt machen. Deutschland hat auch in den Jahrzehnten, das kommt noch dazu, vor der Schuldenbremse, seine Schulden im Vergleich zu anderen Ländern ohnehin eher maßvoll erhöht, ganz ohne eine im Grundgesetz festgelegte Begrenzung oder Bremsung. Deutschland galt also schon immer als vergleichsweise sparsam, egal ob die Union oder die SPD an der Regierung war. Ich denke, das würde sich auch so fortsetzen, ohne dass sowas im Grundgesetz steht.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com. Plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Tja, überzeugt dich das, Thomas? Schreib uns gerne. Du kennst ja unsere Mail. Gehen wir mal weiter zu Roland. Der hat auch geschrieben, er fand die Folge auch sehr interessant und er sagt, er bringt da das Jahr 1923 ins Spiel, das Jahr der Hyperinflation in Deutschland. Damals hat ein Kilo Roggenbrot, muss man echt nochmal hochschmeißen, diese Zahl oder diese Zahlen, die da kursieren, mehrere 100 Milliarden Mark gekostet. Also Wahnsinnszeit damals. Er schreibt, tja, damals wurde ja alles, was wir zum Thema Schulden machen und Geldentstehung besprochen haben, außer Kraft gesetzt. Hat er da recht?
Nee, außer Kraft gesetzt war es nicht. Es hatte sich zum Ende hin lediglich exorbitant beschleunigt, dieses Geld- und Schuldenmachen. So eine Hyperinflation, die daraus geworden ist, ist übrigens eine der Möglichkeiten, wie die Geld- und Schuldenspirale zu einem Ende kommt und dann eben durch eine Währungsreform oder was Ähnlichem beendet werden kann. Übrigens, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass sich Geldvermögen und Schulden nicht in alle Ewigkeit nach oben schaukeln können. Irgendwann muss ein Schnitt erfolgen, ein Reset, wie bei einem Computer, der zurückgesetzt wird. Erst dann kann die Spirale von Neuem beginnen. Ich finde das jetzt weder gut noch schlecht. Ich analysiere nur das System und zeige eben die Konsequenzen auf.
Gut, dann haben wir noch eine Mail von Franziskus aus Köln und er schreibt, also so ganz überzeugt hat mich das nicht, dass unser Wirtschaftssystem auf Schulden aufbaut, ist klar, und dass Schulden unproblematisch sind, wenn ihnen ein Wert und eine wirtschaftliche Dynamik, gegenübersteht, soweit folgt er. So, aber jetzt kommt's. Wenn man aber Schulden anhäuft, ohne dass dem ein Wert gegenübersteht, dann ist man irgendwann pleite, weil niemand einem mehr Geld leiht. Und das scheint mir bei Staaten nicht viel anders zu sein als bei Privatpersonen.
Ja, richtig. Das geht auch irgendwie in die Richtung, die ich gerade angedeutet habe, Franziskus. Zunächst mal stehen nämlich den Schulden immer Werte gegenüber, nämlich die Verpflichtung des Schuldners, den Kredit zurückzuzahlen. Die Frage ist im Laufe der Zeit aber nur, wie werthaltig dieser Wert ist. Und tatsächlich ist es so, auch das ist aber systembedingt, dass im Laufe der Zeit mit immer höheren Schulden auch immer mehr zweifelhafte Schuldner dazukommen, bei denen die Schulden eben nicht mehr so werthaltig sind, die Forderungen, die denen gegenüberstehen. Und wenn das überhand nimmt, dann bricht das System zusammen und es muss eben dann zurückgestutzt, also resettet werden. Ob wir das gut oder schlecht finden, das ist erstmal egal, es ist einfach so.
So, und dann haben wir zum Schluss noch eine Mail von Chris, der hat nämlich geschrieben, was passiert denn eigentlich, wenn ich diesen Gedanken, also diesen Schuldengedanken, den wir da hochgeworfen haben, auf Bitcoin übertrage?
Ja, das ist tatsächlich auch ein guter Abschluss, denke ich, denn das ist genau ein Faktor, der hinter dem steht, was wir in den letzten Jahren beobachten, nämlich den Bitcoin-Preisanstieg. Wegen seiner Begrenztheit des Bitcoin, eben auf maximal 21 Millionen Einheiten, wird der Bitcoin von immer mehr Menschen als eine Art Versicherung gesehen gegen unser normales Geld, gegen ein Geld, das sich im Prinzip unbegrenzt vermehren lässt. Deshalb ist es durchaus begründet und es ist nicht nur ein Hype, auch wenn es da Übertreibungen gibt beim Bitcoin aus meiner Sicht. Es ist aus meiner Sicht nicht nur ein Hype, was da passiert, sondern es ist fundamental quasi begründet, der Bitcoin als eine Art Versicherung gegen unser Geld. Und Ähnliches gilt ja übrigens auch für Gold. Auch das ist ja so eine Art Versicherung und deswegen steigt ja auch der Goldpreis zurzeit auf Rekordhöhen.
So, jetzt haben wir hier ein paar Fragen von euch mal rausgepickt und beantwortet, hoffentlich zufriedenstellend. Ansonsten, wie gesagt, schreibt uns einfach nochmal. Wir freuen uns sehr darüber und deswegen für alle, die noch nicht unsere E-Mail eingespeichert haben, brichter@ntv.de. Da erreicht ihr uns und da sagen wir an der Stelle erstmal schönen Dank fürs Zuhören und freuen uns auf eure Reaktion.
So ist es, tue ich auch. Und vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler auf unsere nächste Sendung. Beziehungsweise
unbedingt.
Es ist ja keine Sendung, sondern unsere nächste Folge. Wir sind noch irgendwie so im Fernsehjargon drin. Also, ein Spoiler auf unsere nächste Folge. Da geht's nämlich um Gold, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als ihr vielleicht denkt. Also, auch nächste Woche mal reinhören.
Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.